Radio 1.
Was soll ich sagen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer? Sie müssen sich jetzt bereit machen für einen wahren Gentleman, für einen Meister der feinen Töne und des charmanten Humors, der uns in eine ganz besondere musikalische Ära entführen wird. Er ist Mitbegründer und Leiter des Palastorchesters, dessen Chansons und Lieder im Stil der 20er und 30er Jahre nicht nur in Deutschland, sondern inzwischen weltweit Begeisterung finden. Seine Auftritte sind eine regelrechte Zeitreise. Sehr, sehr elegant, sehr witzig, aber auch mit einer großen Mission, denn er hat maßgeblich dazu beigetragen, die Unterhaltungsmusik jüdischer Komponisten aus jener Zeit wieder bekannt zu machen. Wir freuen uns riesig, ihn bei uns zusammen zu haben. Herzlich willkommen auf unserer Showtreppe, der einzigartige Max Raabe. Juhu! Ja, toll. Genau, das Mikrofon finden Sie da. Wunderbar. Max Raabe, Ihre Musik verbinden wir immer automatisch mit diesen 20er und 30er Jahren. Und natürlich fragt man sich als allererstes, wie war denn das bei Ihnen? Wo war die Initialzündung? Wie kamen Sie auf diese Zeit? Können Sie noch rekonstruieren, wann Sie das erste Mal wirklich begriffen haben, so eine Musik will ich machen?
Na, so ganz genau weiß es auch niemand. Meine Eltern haben sich auch immer gewundert, wie ich darauf gekommen bin. Wir hatten im Plattenschrank eine Schellackplatte. Und die war sehr schnell und lustig, es wurde nicht gesungen. Und obwohl sie so schnell und lustig war, das Vibrato der Saxophone, der Trompeten, irgendwie hatte das was Melancholisches. Und ich hatte so das Gefühl, ich höre durch ein Ofenrohr in den Nachbarraum und im Nachbarraum ist eine andere Zeit. So, und da ist meine Fantasie losgegangen, schon mit 12 oder so, keine Ahnung. Und dann habe ich, ich war Messdiener und dann habe ich diese Noten besorgt und dann haben wir das bei Veranstaltungen manchmal aufgeführt, so ganz sachte.
Aber haben Sie eine Erklärung, was das ja, Spezifische ist, dieses Faszinosum, das uns diese Art von Nostalgie so lieben lässt, also auch in unserer heutigen Zeit, dass das so viele Menschen begeistert, dass das hier heute so gut ankommt?
Wir haben natürlich die Chance, aus jeder Epoche immer das Beste herauszuholen. Es hat natürlich auch in den 20er und 30er Jahren Musik gegeben, die einfach nur die Kopie einer Kopie war und die auch banal war oder die vielleicht schlecht gespielt war oder wo die Texte nicht gut waren. Aber wir können uns das aussuchen, was schön ist und was sozusagen einen zeitlosen Charakter hat. Und diese Musik hat was Zeitloses, weil es eben auch junge Leute anspricht und was zu erzählen hat. Manchmal ist es einfach albern. Es geht fast immer ums Fremdgehen. Es geht fast immer um irgendwelche Ironie. Und das war allerdings auch eine Musik, die so gerade in den späten 20ern und in den frühen 30er Jahren so ihr, wie ich finde, Höhepunkt hatte, jedenfalls in Deutschland. Und das hat was, was heute die Leute immer noch grinsen lässt. Und unabhängig davon, wann es entstanden ist.
Jetzt habe ich gerade schon angedeutet, dass Sie ja wirklich eine ganze Reihe von tollen Komponisten wieder ausgebuddelt haben. Jüdische Komponisten, die also dann auch später richtig verfemt waren. Was fasziniert Sie an diesen, vor allen Dingen auch ja, musikalischen Kompositionen, aber wahrscheinlich ja auch an den Texten? Das sind schon auch ausgesprochen raffinierte Songs, oder?
Ja, mir ist das halt auch eben sehr spät aufgefallen. Also wie gesagt, ich war ein Teenager. Und habe gemerkt, dass bestimmte Namen, meine Favoriten, irgendwie nicht mehr auftauchten ab einem bestimmten Zeitraum. Nach 33 war Werner Richard Heimann, hat keine Stücke mehr geschrieben oder Robert Gilbert keine Texte mehr geschrieben, Fritz Rotter keine Texte mehr schreiben können. Walter Jurmann ist rechtzeitig emigriert und einige hatten natürlich ein brutales Schicksal, wurden umgebracht. Andere konnten ins Ausland. Wenige haben es tatsächlich geschafft, auch meinetwegen in Amerika noch mal eine Karriere als Komponist fortzuführen. Aber irgendwann habe ich so begriffen, als Teenager, okay, das hat was mit dieser Zeit zu tun. Und bei den allerersten Konzerten von Anfang an habe ich mir vorgenommen, die Namen zu nennen. Die Namen zu nennen, die vergessen gemacht werden sollten. Und ich singe die ja nicht, weil sie Juden sind, sondern ich singe, weil ich die Texte mag. Mir ist das vollkommen egal, ob jemand Katholik ist oder Moslem oder Jude. Wenn er eine gute Sache macht, dann führe ich das auf. Wenn er aber ein hartes Leben hatte, dann finde ich es passend, darauf hinzuweisen, dass diese Namen irgendwann vergessen gemacht werden sollten.
Sie haben auch einige, sagen wir mal, moderne Hits in diesem Stil übersetzt, also sozusagen gecovert von Britney Spears bis Queen. Wie wählen Sie da eigentlich die Stücke aus? Also was reizt Sie daran, dieses zeitlose Gewand zu geben, und an welcher Stelle sagen Sie, das ist ein Song, der eignet sich besonders gut?
Ja, also man darf das jetzt nicht allzu viel hineininterpretieren. Wir sind tatsächlich wie eine Schulklasse auf Reisen. Wenn wir im Bus sitzen und von A nach B reisen, dann fällt uns manchmal irgendein Quatsch ein. Und irgendwann, so, das war es wirklich vor 2002, da haben wir so die Top Ten des Jahres, Oops, I Did It Again und Sex Bomb, in unserem Stil aufgenommen. Das konsequent die Top Ten waren das. Und die haben wir aufgeführt und in unserem Stil bearbeitet. Die mussten halt leiden, da mussten sie durch, die Stücke, und wir hatten einen Heidenspaß dran, und die Leute haben es auch gemocht. Das war wirklich in irgendeinem Land sogar auf Platz 1 vor den Beatles, ich glaube in Lettland oder so. Also vollkommen verrückt. Aber das haben wir einmal gemacht und dann ist der Witz vorbei. Also man kann Witz nicht zweimal erzählen.
Wir feiern ja gerade diese große RBB-Aktion Berlin Sounds, und wir haben Sie natürlich auch eingeladen, weil Sie ja für diesen Berlin-spezifischen 20er, 30er Jahre Sound stehen wie kein zweiter, der eben auch international inzwischen so groß ist. Und ich frage mich trotzdem immer noch, gibt es nicht doch möglicherweise irgendetwas, was in der Zeit liegt, irgendetwas, was uns diese Zeit auch wieder so gerne inhalieren lässt? Das ist ja auch kein Zufall, dass eben Serien wie Babylon Berlin und so weiter wieder so groß sind. Ist das vielleicht dieses, dass es doch mehr Ähnlichkeiten gibt, als wir auf den ersten Blick denken?
Als wir angefangen haben, wir haben uns 1985 gegründet. Da haben die Leute im Radio gefragt, wie kommen so junge Leute dazu, so alte Musik zu spielen. Wir hatten auch keine richtige Erklärung dafür, aber wir hatten Spaß dran. Und dann fiel die Mauer in den 90er Jahren. Ja, jetzt ist die Mauer weg. Berlin soll ja wieder vereinigt werden. Könnte das da so ein Grund sein, warum ihre Musik jetzt wieder so populär ist? Ja, weiß ich auch nicht. Also wenn man die Musik ernst nimmt und gut macht, dann finde ich tatsächlich, und ich wiederhole mich jetzt, sie zeitlos. Also man kann Puccini miserabel aufführen, aber man kann es gut machen. Es gibt so tolle Bands auch außerhalb Berlins und auch in Berlin, Hermelin zum Beispiel, die diese Musik so ernst nehmen und lieben. Und wenn man das aufführt, dann hat das was Berührendes. Und ist vielleicht heutzutage auch ein Thema, wir können auch spielen, wenn der Strom ausfällt. Ja, also alle arbeiten mit technischen, mit Loops und weiß der Teufel was, ist auch klasse. Irgendwie jede Musik muss ja weitergehen. Ja. Ne? Also die musikalische Entwicklung ist notwendig. Aber wir spielen auch bei Stromausfall. Und das, ich meine, ich muss dann lauter singen, aber es funktioniert theoretisch. Und das ist vielleicht dieses ganz Analoge und Klare. Da blasen Leute in Blechinstrumente und Holzgeräte und fiedeln auf Geigen. Dann entsteht eine Emotion, die tatsächlich schlecht mit am Computer vielleicht gemacht werden kann.
Und es ist natürlich auch eine ganz andere Sinnlichkeit, mit so analogen Instrumenten konfrontiert zu sein. Beim Stichwort Sinnlichkeit muss ich Sie doch auch noch ansprechen auf den Titel Ihrer aktuellen Tournee, Hummeln streicheln. Ja. Der ist wirklich Weltklasse.
Wie ist das, Hummeln zu streicheln? Ja, das sieht man aber auch, dass wir Kindsköpfe sind. Also das ist, ich liebe es. Also man kann lustige Sachen oder sentimentale Sachen spielen, und wir haben immer schon Stücke auch gehabt, also gerade mit Annette Humpe macht es so einen Spaß, an Stücken zu schreiben, die eben auch für Kinder geeignet sind und lustig sind einfach, die irgendwas erzählen. Aber natürlich schwimmt da immer auch eine zweite Ebene mit, dass man so quasi was hineininterpretieren kann. Aber im Großen und Ganzen soll das Ablenken von der Realität und irgendwie eine ganz andere Geschichte, also die Leute entreißen dem, was sie jeden Tag um die Ohren bekommen, sondern irgendwie was hören, was die auf eine andere Ebene bringt. Und Hummelstreicheln, ja, ist einfach so eine Paradenummer dafür. Meine Vettern.
Mit einem Zebra durch die Gegend gehen, dann bleiben alle Autos stehen.
Hummel von Max Raabe. Und er ist nach wie vor bei uns hier im Studio 1 im Bikini Berlin. Ja, wir sprechen ja seit einigen Tagen und noch, ich glaube, insgesamt 3 Wochen lang über diesen spezifischen Sound von Berlin. Und da ist natürlich schon auch eine Frage, inwieweit Sie vielleicht auch nur in dieser Stadt überhaupt ja, diesen Sound so haben elaborieren können oder wäre das überall so möglich gewesen? Inwieweit hängt dieser Sound nicht aber auch doch vielleicht sehr mit der Stadt zusammen?
Also diese Musik wird halt eindeutig mit Berlin verbunden. Das war die Zeit der Weimarer Republik, wo nicht nur großartige Orchester hier entstanden sind, sondern auch internationale Bands aus der ganzen Welt hier aufgetreten sind und gespielt haben und das auch sehr, sehr geschätzt haben. Und so ist es immer weitergegangen. Es hat sich hier in Berlin immer was entwickelt. Es ist nie ganz fertig, es geht immer vorwärts und es waren David Bowie war hier und alle möglichen Leute haben hier geschrieben und das genossen und das merkt man, das überträgt sich natürlich auf andere Musiker, die hören zu, was passiert in der Welt, was machen die Kollegen gerade da und man geht in Clubs, hört und lässt sich inspirieren. Natürlich, so eine Stadt wie Berlin, die nie fertig wird, wird auch nie fertig mit der Entwicklung von Musik.
Jetzt sind Ihre Auftritte ja auch legendär und werden auch hier in Berlin sehr geliebt. Es ist einerseits eben diese musikalische Virtuosität, es ist aber auch dieser feine Humor, es ist Ihre Eleganz natürlich, selbstverständlich. Wie ist das eigentlich auf der Bühne? Improvisieren Sie stark oder ist das schon auch wirklich ein perfekt durchchoreografiertes Set? Oder wie viel Interaktion ist da eigentlich?
Also mit dem Programm ist es so wie mit einem Theaterstück, mit der Lichtregie. Wie fangen wir an? Was ist das erste Stück? Wie baut sich das auf? Wann sage ich was? Habe ich eine Moderation? Welche Art von Geschichte erzähle ich? Ich erzähle ja nichts, was die Stücke erklärt, sondern erzähle dann irgendwas, was an den Haaren herbeigezogen, eventuell was mit dem darauffolgenden Stück zu tun hat. Aber das ist halt meine Art von Humor und wir haben uns so da reingefunden und immer was ausprobiert. Und wenn wir was haben, dann läuft das, dann steht das Programm und wir tragen das wie eine Ikone von Stadt zu Stadt. Und es verändert sich natürlich trotzdem irgendwie. Und wenn was schief geht, dann haben wir ehrlich gesagt immer am meisten Spaß. Wir lachen uns manchmal scheckig. Es ist Gott sei Dank passiert es selten, dass was schief geht. Aber wenn dann sich einer vertut oder in die Generalpause hupt, dann freuen sich immer alle wie die Kinder.
Jetzt müssen Sie uns aber doch vielleicht doch mal teilhaben lassen an Ihrer heimlichen Lieblingspanne. Was gab es da so für...
Mir fällt jetzt leider gar nichts ein.
Das müssen wir Ihnen jetzt leider abnehmen.
Na wirklich, wenn es lustig wäre, würde ich sagen, mir fällt jetzt gar nichts ein. Aber irgendwas passiert halt immer und offensichtlich ist es auch nichts, was man erzählen kann. Das muss man erleben und wenn man dann da wieder rauskaspert, dann kann es lustig sein. Freuen sich auch, das Publikum freut sich ja dann auch in dieser perfektionierten Art, irgendwann mal was an die Wand fährt.
Um nochmal auf dieses tolle Projekt mit den Berlin Sounds zu sprechen zu kommen. Wir sind da ja auch so ein bisschen auf der Suche nach diesem spezifischen musikalischen Lebensgefühl, das diese Stadt möglicherweise auszeichnet. Sie haben gerade schon Annette Humpe genannt. Gibt es andere Interpreten, Musikerinnen, Musiker, die für Sie jenseits Ihrer eigenen Musik wirklich diesen Sound of Berlin maßgeblich prägen? Wer würde Ihnen da als Erster oder als Erste so einfallen?
Ja, das ist immer komisch, Namen zu nennen. Das ist so. Also ich meine, Annette Humpe gehört schon auch mit ihrer Stilistik, das ist ja ein Zeitprägend, was sie geschaffen hat. Auch Inga Humpe, also die haben ja Fundamente gelegt für das, was dann auch mit später entstanden ist. Und allein, dass ich mit Annette Humpe arbeiten darf, in den letzten 4 Alben haben wir gemeinsam Titel. Das fing ja an mit Küssen kann man nicht allein und so weiter. Und so ging es immer weiter und habe über sie Achim Hagemann kennengelernt, der früher eben mit Happe Kerkeling Hurz und so weiter. Also da ist schon und mit Peter Plath, Ulf Sommer und solchen Leuten zusammenarbeiten zu können. Allein das ist phänomenal, weil dadurch entsteht etwas, was auf dem Fundament dessen, was wir immer gemacht haben und geliebt haben, aber trotzdem quasi so eine Grätsche in die Gegenwart ist. Also das ist halt das, was ich dazu sagen und beitragen kann. Und dann bin ich natürlich total glücklich, wenn mich auf einmal Leute wie Felix Kummer oder Zartmann fragen, ob ich mit denen ein Stück einspiele. Dann denke ich mir so, kommen die auf mich? Wie, und die Resonanz von deren Fankreis ist nicht so, wieso macht er da mit dem alten Sack diese Musik? Sondern sie, die finden das alle schön irgendwie und sagen, ah, wir haben den immer gehört, wenn wir mit dem Wagen in den Urlaub gefahren sind. Meine Eltern hören das und so. Und den, also es bewegt sich alles. Und alles hat irgendwie, es ist im Fluss. Und sobald ich anfange, das zu kommentieren, ist das 5 Minuten später schon nicht mehr aktuell. Ich bin auch der Letzte, der es könnte. Ich versuche mich hier nur rauszuwinden.
Das gelingt Ihnen aber sehr, sehr gut. Nein, aber genau diese aktuellen Projekte, die finde ich auch sensationell gut und die spielen wir ja auch durchaus hier bei Radio 1. Wir hören zum Abschluss noch einen Song, nämlich Ein Tag wie Gold. Der ist auch in anderer Fassung interpretiert von der wunderbaren Annette Humpe.
Nein, Merit, ich habe das Stück mit Annette Humpe zusammengeschrieben und Merit Becker, die hat das in dem Film Babylon Berlin spiele ich das mit dem Palastorchester. Mhm. Aber dann gibt es diese wilde Clubszene und da dreht Merit Becker dann richtig auf.
Mhm. Ja, und zum Stichwort Annette Humpe können wir noch anmerken, dass sie am Freitag hier unser Gast sein wird im Rahmen von Berlin Sounds. Da haben wir nämlich das Grenzgänger-Spezial mit Mark Rieder und meiner Kollegin Sophia Wetzke. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, lieber Max Rabe, dass Sie hier waren. Wer Sie hören möchte live, ist herzlich eingeladen. Im kommenden Februar spielen Sie wieder im Admiralspalast. Ja. Ganz, ganz herzlichen Dank und alles Gute für Sie.
Merci. Danke Ihnen auch, alles Gute.